Was mich an der Bibel immer fasziniert, ist, dass die Geschichten so verwurzelt sind mit ganz realen Lokalitäten, also dass es Geschichte ist und nicht nur irgendwelche Geschichten. Dass da Orte genannt sind, die es zum Teil heute noch gibt und dass diesen uralten Gegebenheiten historische Orte zugrunde liegen. Auch wenn es um Abraham geht. Abraham, Glaube setzt in Bewegung, das ist unser Thema heute. Wenn es eine biblische Sportart gibt, dann ist es Wandern. Vielleicht später im Neuen Testament noch Rudern, aber erstmal Wandern. Und das war für viele sehr vertraut. Die Menschen damals mussten große Strecken zu Fuß zurücklegen. Und das kennzeichnet auch das Leben von Abraham. Wandern war immer damals ein sehr zeitaufwendiger Ortswechsel. Und dieser Ortswechsel, der hatte natürlich auch Vorteile. Man hatte sehr viel Zeit zwischen Start und Ziel. Und man war vielleicht noch mit dem Maultier unterwegs, mit dem Esel, mit dem Pferd, teils auch mit dem Kamel. Das ist interessant. Das Kamel wird im Zusammenhang mit Abraham in Ägypten erwähnt. Und viele zweifeln die Richtigkeit des biblischen Textes an, weil sie glauben, dass Kamele damals noch gar nicht gezähmt waren. Und deswegen kann die ganze Geschichte nicht stimmen. Aber diese Ansicht, die kann man immer noch nachlesen im Internet, ist völliger Blödsinn. Man hat inzwischen auch Skulpturen gefunden oder auch Zeichnungen auf antiken Schalen, die deutlich älter sind und die domestizierte, also gezähmte Kamele zeigen. Wir sollten uns von solchen kritischen Aussagen nicht durcheinanderbringen lassen. Was damals geschehen ist, das ist wahr. Es ging jedenfalls für heutige Begriffe damals unendlich langsam zu, wenn man von A nach B gewandert ist. Und so wie Abraham und seine Familie noch mit sehr viel Zubehör unterwegs war. Ja, also mit dem halben Hausrat, vielleicht auch noch mit Schafen, Ziegen und anderen Haustieren. Das war Zeit zum Nachdenken, Zeit zum Austausch mit anderen, Zeit zum Beten und vor allen Dingen auch Zeit, um Gott kennenzulernen. Die fehlt uns heute oft. Wir müssen Urlaub nehmen, um abschalten zu können, um Zeit zu haben. Damals war das eigentlich auf solchen Wanderungen in den Alltag integriert, diese Zeit zum Nachdenken. Viele biblische Personen und Menschen bis heute mussten wandern, weil Gott wollte, dass er bekannt gemacht wird. Als Auswanderer, Einwanderer oder auch als Weitwanderer. Als Pilger und Fremde unterwegs, das ist ja das Thema von der Allianz Gebetswoche 2018. Und in der kommenden Woche werden uns verschiedene Wanderer aus der Bibel thematisch begleiten. Einer war Abraham und um den soll es heute gehen. Als Überschrift über seinem Leben passt das Motto sehr gut, Glaube setzt in Bewegung. Denn über weite Strecken war er ja unterwegs, nicht nur als er aufgebrochen ist aus Ur in Chaldäa, also im heute südlichen Irak, Richtung dem heutigen Israel, sondern auch dort vor Ort war er eigentlich ziemlich ruhelos unterwegs. Das ist uns oft gar nicht so bewusst, wie viel er auch in Kanaan selbst noch hin und her gezogen ist und immer wieder seinen Ortswechsel machen musste. Abraham war Halbnomade, zwischenzeitlich sicherlich auch Nomade, also einer, der immer weiterzieht mit seinen Herden. Und er war auch sowas wie ein Wirtschaftsflüchtling. Also er musste auch weiterziehen, weil es nicht mehr genug zu essen und zu leben gab. Wegen Gott war er ein Langstreckenläufer. Und dabei lernt er nicht nur die Welt, eine für ihn damals fremde Welt kennen, sondern vor allem Schritt für Schritt Gott und seine Pläne mit ihm selbst. Er lernt zu folgen, egal wie unsicher die Zukunft für ihn persönlich oft gewesen ist. Manchmal war er da auch ganz schön schwach auf den Beinen und es geht ihm oft fast die Puste aus. Sein Vertrauen wird dann manchmal echt bis an die Belastungsgrenze ausgetestet und hart geprüft. Und wir hören immer so das Wort Glaubensheld, Abraham, der große Glaubensheld. Ich denke, das war er viel seltener, als wir das annehmen. Abraham war oft sehr verunsichert. Und er war oft alles andere als ein Held. Wir kommen gleich noch drauf. Aber was ihn immer ausgezeichnet hat, ist, dass er sich von Gott in Bewegung hat setzen lassen, ganz oft ohne überhaupt zu wissen, was ihn erwartet. Und dann wird er so nach und nach, nach einer harten Schule, zum Vorbild des Glaubens. Ganz spät, auch als alter Mann. Das ermutigt vielleicht auch manche Ältere von uns. Man kann auch noch sehr spät zu einem großen Glaubensvorbild werden. Wir lesen eine super Kurzfassung seines bewegten Lebenslaufes in Hebräer 11, Verse 8 bis 10. Ich lese jetzt mal aus unserer BU-Bibel. Hebräer 11, Vers 8 bis 10. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung, wie in einem fremden Land, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das ist eine echt knappe, aber eine sehr zutreffende Zusammenfassung aus Abrahams spannendem und langem Leben. Und dazu passt noch ein Satz aus Hebräer 13, Vers 14. Da lese ich jetzt mal aus der neuen Genfer Übersetzung. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Und jetzt blenden wir mal die erste Folie ein. Abraham war ja als ältester Sohn seines Vaters unterwegs. Weiß jemand vom BU noch, wie der hieß, der Vater von Abraham? Terach, richtig, super. Das Ganze war ungefähr vor 4000 Jahren in Mesopotamien, in der sogenannten mittleren Bronzezeit. Also wenn ihr mal irgendwo in einem Museum unterwegs seid und ihr seht Sachen aus der Bronzezeit, dann erinnert euch an Abraham. Der hat zu dieser Zeit da unten in dieser Gegend gelebt, im heutigen Irak. Sein Heimatort Ur in Chaldäa, ungefähr so 200 Kilometer südlich von Babel oder 300 Kilometer südlich vom heutigen Bagdad. Und das war damals schon ein uralter Stadtstaat. Also Ur war vor Urzeiten schon uralt. Und es war so die Zeit zwischen den Sumerern und den Assyrern. Wenn ihr in Museen unterwegs seid und ihr seht Abbildungen von Assyrern, die erkennt man immer an diesen kleinen Löckchen. Die haben so ganz viele kleine Löckchen, ja. Also irgendwie war das scheinbar damals so der Friseurtrend. Und dann hatten sie auch meistens lange und ebenfalls gelockte Bärte. Daran kann man die Assyrer immer ganz schnell erkennen, wenn man in einem Museum unterwegs ist. Es war eine Hochkultur. Und die Vorgänger, die Sumerer, hatten auch die Keilschrift erfunden. Die hat sich 3500 Jahre lang als Schrift gehalten. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also 3500 Jahre lang wurde diese Schrift benutzt und sie ist auch eine Schrift biblischer Aufzeichnung. Deswegen konnten alte Geschichten aufgeschrieben werden. Die wurden auf Tontafeln geritzt. Und die Ruinen von Ur sind heute noch oder jetzt zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt worden. Dort war Abrahams Familie zu Hause, in Ur, nicht irgendwo in der Pampa. Also Abraham, Terach, seine Familie, die kannten Hochkultur, die waren eigentlich mit Großstädtern verbunden. Vielleicht haben sie sogar in einem festen Haus gewohnt. Sie hatten wohl auch Ahnung von Landwirtschaft, aber sie waren mit dieser Großstadtkultur vertraut. Und dann aus dieser Hochkultur brechen sie auf ins Ungewisse. Es ging dann auch wegen dem Gehorsam Gott gegenüber in einen kulturellen und auch sozialen Abstieg, kann man sagen. Der heimatliche Wohnsitz und die urige Verwandtschaft im wahrsten Sinne des Wortes wurde zum Nomadenzelt in Kanaan. Genau wie es in Hebräer 11, Vers 9 beschrieben ist, in einem fremden Land wohnte er in Zelten. Was war der Grund für diesen Aufbruch? Es war Gott selbst, dem Abraham vertraute. Für mich ist es ein großes Rätsel, woran Abraham das erkannt hat, wie er das gemerkt hat, dass Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, selbst mit ihm geredet hat. Und es war klar, es gab keine Alternative. Er musste ihm gehorchen, er wollte ihm gehorchen, obwohl er keine Ahnung hat, wohin es da eigentlich geht. Fremdes Land, fremde Sprache, unbekannte Zukunft. Aber Auftrag und Ziel im Groben war zunächst völlig klar. Oder doch nicht? Abraham wusste ja eigentlich nur, in welche Richtung es gehen sollte und wo er am Ende ungefähr landen würde. Wo genau, das blieb völlig unklar. Und das Gebiet Kanaan, das war ganz schön groß, also etwas größer als das heutige Israel und Jordanien zum Teil noch. Und es war ja auch damals schon von unterschiedlichen Volksgruppen bewohnt. Abraham ist ja nicht irgendwo in die grüne Wiese gewandert, ja, so nach dem Motto, wo gefällt es uns am besten, hier lass uns bleiben. Der musste ja ständig damit rechnen, dass andere dieses Land schon besitzen und zu seinem Feind werden konnten. Aber zunächst wollte ja nur Abraham mit seinem Vater Terach und Lot nach Kanaan auswandern. Die Entscheidung war zunächst die von Terach, in Gottes großem Plan mit Abraham auszuwandern. Aber wenn man in 1. Mose 15, Vers 7 und interessanterweise auch im Buch Nehemia nachliest, Kapitel 9, Vers 7, dann wird dort gesagt, dass Gott Abraham aus seiner Heimat Ur geführt hat, obwohl man später oder im ersten Buch Mose liest, dass dieser Befehl in Haran erging. Also das ist interessant, es wird rückblickend gesagt, es geschah in Ur, aber der eigentliche Befehl oder die Begegnung mit Abraham fand wohl in Haran statt. Und Haran war jetzt deutlich nördlich. Da sind sie also erstmal gezogen. Wir haben uns im BU auch Gedanken gemacht, warum haben die diesen riesen Umweg gemacht? Weiß es noch jemand, Hanna? Genau, dazwischendrin war eine sehr lebensfeindliche Wüste. Das geht gar nicht, mitten durch die Wüste zu ziehen mit einer großen Karawane. Das wäre viel zu gefährlich gewesen. Sie gehen erstmal nach Norden, um von da wieder nach Südwesten zu wandern. Warum Terach aus Kanaan aus Ur aufgebrochen ist, ist gar nicht so klar. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er hat selbst diese Entscheidung getroffen und dann ist er nach Haran gegangen. Dort ist er krank geworden und gestorben. Und dann hat Gott gesagt, Abraham, geh weiter nach Kanaan. Es gibt aber auch noch eine zweite Möglichkeit. Vielleicht hatte Abraham doch schon in Ur eine Begegnung mit Gott. Und es war gar nicht die Initiative seines Vaters Terach, sondern von Abraham, dass er gesagt hat, wir müssen nach Kanaan ziehen, lass uns losgehen. Beides ist möglich. Aber erst als der Vater stirbt in Haran, geht es weiter und Gott erinnert Abraham an das eigentliche Reiseziel, Kanaan. Auch da nochmal eine Frage, die ist echt schwer. Was ist an dieser Stadt Haran so merkwürdig? Die hat einen Namen, die hat was mit Abraham zu tun. Janis?
Abrahams Bruder hieß auch Haran, aber der ist vorher gestorben. Und in der Stadt, die heißt genauso wie der gestorben.
Genau, das ist interessant. Also der Bruder von Abraham, der nicht mitgereist ist, der war schon in Ur gestorben. Und die Stadt, wo es hingeht, heißt genauso wie der Bruder von Abraham. Und es kann sein, dass auch da die Stadtgründung auch damit vielleicht zu tun hat, mit diesem Sohn von Abraham. Es gibt noch mehrere Städte im heutigen Irak, die Namen biblischer Väter oder biblischer Menschen haben. Das ist spannend. Auch da ist die historische Verwurzelung. Also irgendwie wird jetzt Abraham ausgebremst. Es geht quasi in Zeitlupe voran. Wenn Gott ruft, dann läuft nicht immer alles wie am Schnürchen. In Haran war jetzt erstmal Schluss mit der Reise. Und Abraham bricht jetzt auf, als Terach gestorben ist, weil er ihn nicht in Haran haben will. Und ich bin sicher, dass sie sich dort auch schon erstmal eingerichtet haben. Aufbrechen, das ist schwer. Das ist nicht immer leicht. Vor allen Dingen, wenn man sich's gerade gut eingerichtet hat im Leben. Für junge Leute ist das manchmal cool, ständig aufzubrechen. Ja, ich war auch mal in so einem Alter. Ja, ich wäre am liebsten ständig woanders gewesen. Und mein späterer Beruf beim Technikerbund, der hatte auch viel mit Weiterziehen zu tun. Aber spätestens, wenn man Familie hat, dann will man ja auch ein echtes Zuhause haben. Dann möchte man sich niederlassen. Und das braucht man auch. Abraham wollte auch ein neues Zuhause finden für seine Familie und er vertraute Gott, dass er die finden würde. Jedenfalls ist er mit Sicherheit nicht gewandert aus Reiselust. Er ist gewandert, weil Gott ihm gesagt hat, du musst gehen. Und er ist gewandert, weil er damit gerechnet hat, dass Gott für seine Heimat sorgt. Es ging aber immer wieder ums nackte Überleben auf dieser Reise. Vergleichbar vielleicht mit dem Schicksal oder der Situation vieler Flüchtlinge heute. Wo lässt sich's am besten leben? Das war die Frage. Würden seine Herden Weide finden? Wo kann es eine landwirtschaftliche Existenzgrundlage geben? Wir schauen uns mal die zweite Folie an. Es ging da nämlich im Eilverfahren durch das verheißene Land. Man denkt ja, jetzt ist Abraham angekommen, jetzt ist das Ziel erreicht, wunderbar. Aber jetzt beginnt erst die große Unsicherheit auf dieser Reise. Eine große Unsicherheit war da, zumindest wenn sie ihre Situation mal logisch durchdacht haben. Sie waren kaum in Kanaan angekommen, da gab es eine Hungersnot. Und das mit Familie. Und das ist doch klar, was geht Abraham hier durch den Kopf? Alles wurde auf einmal fraglich. Angst machte sich breit. Und Angst und Verunsicherung, das ist echt schlecht, wenn man wie Abraham Verantwortung für viele Leute hat. Und so hat er natürlich überlegt, ja, was mache ich jetzt? Wie soll es weitergehen? Und er hat sich für die Weiterreise ins Reich Ägypten entschieden. War Gottes Ruf nach Kanaan vielleicht doch nur sowas wie eine Fata Morgana, eine Täuschung, eine Vorspiegelung? Das kennen wir ja auch manchmal. Wir müssen ständig neue Entscheidungen und auch wichtige Entscheidungen treffen, Entscheidungen, von denen wir vielleicht ausgehen, dass sie unser ganzes zukünftiges Leben betreffen. Das geht ja heute schon im Kindergarten los bei manchen Eltern. Ja, die versuchen schon die Weichen für die Zukunft zu stellen oder in der Grundschule. Da wird uns manchmal sogar suggeriert, dass es ganz entscheidend ist, ob man jetzt aufs Gymnasium oder die Realschule geht. Ich kann euch entlasten, das ist nicht so entscheidend. Auch als Haupt- oder Realschüler, da kann man noch ganz spannende Lebenswege vor sich haben. Viele Politiker haben nicht mal einen Schulabschluss hingekriegt, ja, und sind dann doch was geworden. Also da müssen wir gar nicht so panisch in die Zukunft gucken und vielleicht kann uns da auch Abraham helfen, der immer wieder solche Situationen vor sich hatte. Vielleicht ist jemand gerade an einem neuen Arbeitsplatz gelandet, vielleicht fragt er sich, ob er den richtigen Beruf überhaupt hat oder ob er seine Kraft am richtigen Ort einsetzt. Die Fragen dürfen wir gerne haben. Wir dürfen uns auch fragen, ob wir vorübergehend andere Prioritäten im Leben setzen sollten, vielleicht auch dauerhaft. Aber woher kommt die Sicherheit bei solchen Überlegungen? Wo ist die klare Linie? Wo die klare Anweisung? Und da muss ich ehrlich sagen, ich hätte manchmal gerne so eine wie Abraham. So klar und eindeutig. Aber anders gefragt, wäre es dann wirklich einfacher, wenn man so eine hätte? Bei Abraham war es nämlich überhaupt nicht einfacher. Es wurde schwieriger nach dieser Anweisung. Er wurde verunsichert. Es war nicht mehr klar. Es folgten bedrohliche Situationen. Zweifel plagten ihn und der nächste Schritt ging in völlig unbekanntes Land. Für uns ist manchmal heute jeder neue Tag ein Schritt in unbekanntes Land. Gerade auch wenn man einen lieben Menschen verloren hat, ist jeder Tag wie ein Schritt in neues Land. Und da ist einzig und entscheidend wichtig zu wissen, dass Gott vorausgeht, dass er führt, dass er bestätigt, dass er lenkend eingreift und vor allem, dass er schon da ist, wo wir hinwollen. Er ist sogar dort, wohin wir uns verirrt haben. Und das ist Abraham passiert. Er ist durchs Land. Er hat in diesem Moment ganz offensichtlich nicht den Glaubenshelden gegeben, sondern völlig verunsichert ist er weitergezogen. Und dann hat er versucht, der Führung Gottes ein bisschen nachzuhelfen. Er hat dem ägyptischen Pharao gegenüber behauptet, dass seine Frau bloß seine Schwester sei. Er wollte damit sein eigenes Leben schützen. Ihr kennt diese Geschichte und das war gar keine gute Idee. Das wäre beinahe total schief gegangen, wenn ihn Gott nicht rausgehauen hätte. Gott hat es dem Pharao klargemacht, dass mit dieser Frau was nicht stimmt, dass er hier nochmal nachfragen muss. Und dann wurde der Pharao von Gott selbst dazu bewegt, diese Frau wieder gehen zu lassen und Abraham gleich mit. Und vielleicht hat der Pharao auch ein bisschen Panik bekommen, denn er hat sich gedacht, ich schenke denen jetzt ganz viel, ja, also ich kaufe die sozusagen frei, ja, denen gebe ich ganz viel mit und dann sollen sie bitte weiterziehen oder einfach verschwinden. Das war die Sicht des Pharaos. Nächste Folie. Abraham kam nach der Episode in Ägypten wieder nach Kanaan zurück und wir sehen das schon an der chaotischen Beschriftung auf der Karte. Es ging jetzt wild hin und her. Ich erspare euch die Details. Aber zunächst zieht er mal wieder in den Norden, quasi durch die ganze Karte nach oben noch weiter. Und dort gibt es eine ganz wichtige Geschichte. Da heißt es, dass er einen Altar baute in Bethel, den hatte er schon auf seinem Hinweg dort errichtet. Und dort ist er wieder hingegangen und dort betete er. Und diese kleine Bemerkung, die zeigt die Haltung von Abraham. Dort rief er den Namen des Herrn an, heißt es in 1. Mose 13. Abraham sucht Gottes Nähe. Und das zieht sich eigentlich wie so ein Ruhepol durch sein unruhiges Leben. Das Gebet soll ja auch in der kommenden Woche ein Schwerpunkt sein in unserer Gemeinde. Und es ist ein Geschenk, dass wir dazu nicht einen besonderen Altar errichten müssen, dass wir keine Opfer bringen müssen. Wir dürfen Gott heute jederzeit an jedem Ort treffen und beten, ob als Dank, Bitte oder Ausdruck unserer Bewunderung Gottes. Das wollen wir in der kommenden Woche gemeinschaftlich tun. Und das darf uns auch ganz privat zu wieder mehr Kontakt zu Gott ermutigen. Man muss ja so eine Gebetswoche nicht auf die Abende beschränken. Man kann vielleicht in der Familie mal ganz bewusst auch für familiäre Angelegenheiten beten, vielleicht beim Frühstück. Und wie bei Abraham will Gott dein Ruhepol, dein Orientierungspunkt sein. Nutze die nächste Woche dazu. Und rechne gleichzeitig damit, dass Gott dich in Bewegung setzt. Für Abraham war es ja auch so, nach der Rückkehr aus Ägypten und nach dem Gebet in Bethel, da wurde es überhaupt nicht ruhiger. Aber Gott schließt einen Bund mit ihm und er bestärkt diesen Bund immer wieder. Immer dann, wenn Abraham Zweifel kommen, meldet sich Gott und sagt, Abraham, glaube mir, meine Versprechen werden in Erfüllung gehen. Deinen Nachkommen soll dieses Land gegeben werden. Und Gott will da nicht nur das Land geben, sondern ein großes Volk, dem Abraham. Israel soll durch Abraham und Sarah entstehen. Aber wo soll es jetzt hingehen? Erstmal kam es dann zu dieser Gebietsaufteilung mit Lot. Und Abraham bleibt in dieser eher ungünstigen, kargen Bergregion, eben in Kanaan. Sicher hat er da die Verheißung im Kopf, dass als diese Entscheidung zugunsten von Lot ausging, der eigentlich eher so im Tiefland dann seine Wahl getroffen hatte. Jetzt hat er zwar Land, wenn auch nicht das Ideale, aber was ist mit dem Nachkommen? Und wieder kommt es dazu, dass Abraham der Mut verlässt. Verständlich mit zunehmendem Alter. Er sollte noch Kinder kriegen. Wie soll das gehen? In ganz hohem Alter. Und da überredet ihn seine Frau, er soll es doch mal mit der Magd versuchen. Ja, es kommt uns heute sehr unmoralisch vor, das war aber damals durchaus üblich. Und das Kind der Magd wurde dann als Kind der eigenen Frau angesehen. Aber das war nicht das, was Gott eigentlich wollte. Und auch diese Geschichte führte nur wegen Gottes Barmherzigkeit nicht in die Katastrophe. Es geht weiter, es geht in die Zukunft mit Gott, nach dieser Geschichte mit Hagar und Israel. Abraham zieht in eine südlichere Region und dort scheint er jetzt erstmal endgültig in Kanaan angekommen zu sein, aber er bleibt weiter ein Fremdling in der Welt, wie es in Hebräer 11, Vers 9 steht. Und das bezieht sich auf 1. Mose 20, Vers 1. Also ihr seht die vielen Bibelstellen, ihr müsst das unbedingt zu Hause nochmal am Stück nachlesen. Das ist wirklich interessant, auch wenn man diese Geschichte schon 100-mal gelesen hat. Da sind so viele Details drin und man merkt das erst, wenn man mal die ganzen Orte so geografisch aufreiht. Also wir sind jetzt hier beim Punkt 11 auf der Karte. Wo ist er denn? Gera, genau. Im Westen auf der Karte, also ganz links. Gera, er lebte nun als ein Fremdling zu Gera, also nicht Gera in Thüringen, sondern im sogenannten Südland Kanaans, westlich von Beersheba, das gibt es ja heute noch als große Stadt in Israel. Und dort lebt er jetzt im Einflussbereich eines heidnischen Königs. Ausgerechnet an dem Ort ist er jetzt ein Fremder, wo sein verheißener und lang ersehnter Sohn Isaak geboren wird. Jetzt hat er endlich diesen Isaak, aber nicht wirklich eigenes Land und schon gar keine sichere Wohnsituation. Und da lässt er sich doch tatsächlich dazu hinreißen, den alten Fehler neu zu machen, den er schon in Ägypten gemacht hat. Er tischt dem dort herrschenden König des Stadtstaates Gera, der hieß Abimelech, nur die halbe Wahrheit auf, nämlich dass seine Frau seine Schwester sei. Das stimmt tatsächlich. Die war tatsächlich seine Halbschwester. Also sein Vater Terach muss noch eine andere Frau gehabt haben und die gemeinsame Tochter wurde dann zu Abrahams Frau. Also er hat hier nicht gelogen, das war tatsächlich so, aber er hat nur die Halbwahrheit gesagt. Wir haben manchmal als Christen auch das Gefühl, wenn wir nur die halbe Wahrheit sagen, dann haben wir ja die Wahrheit gesagt. Oder wir haben nicht gelogen, aber wir haben weder die Wahrheit gesagt, noch haben wir, also wir haben gelogen. Ja. Also es ist eine halbe Lüge, ist eine ganze Lüge und eine halbe Wahrheit ist keine Wahrheit. Und das nutzen wir manchmal strategisch sehr geschickt aus. Ich habe mich auch schon dabei ertappt. Ja, vielleicht sollten wir es einfach mal lassen. Wenn wir nach der Wahrheit gefragt sind, dann sollten wir sie auch sagen. Wir sollen nicht lügen. Ja, dieses einfache Gebot, das umschiffen wir manchmal wie die Pharisäer mit ganz tollen Tricks. Und diese Tricks, die gehen dann richtig in die Hose. Das war bei Abraham auch so. Wieder muss Gott diesen Fehler ausbügeln und erklärt den Abimelech über eine Krankheit und einen Traum auf, dass Sarah nicht zu Abimelech, sondern zu Abraham gehört. Ich finde das schon erstaunlich. Also dieser Glaubensheld, den wir als solchen kennen, der macht einen echten Doppelfehler, einen ganz schweren Fehler, zweimal in seinem Leben, und trotzdem gibt Gott ihn nicht auf. Er wird sogar ein Prophet genannt. Gott gibt Abraham nicht auf. Der lässt sich aber auch wieder in die richtige Richtung lenken, und so geht die Sache gut aus. Er schließt einen Friedensbund mit Abimelech bei Beersheba, und jetzt nach diesem Bund mit Abimelech hat Abraham sein erstes ihm rechtlich zugesichertes eigenes Land in der verheißenen Region Kanaan. So ein ganz interessantes Detail. Ja, dieser heidnische König sorgt für Sicherheit im Leben von Abraham. So hat Gott das geführt. Glaube setzt in Bewegung und danach auch zu Abrahams sicherlich schwerstem Gang. Die Prüfung, die jetzt kommt, die ist wirklich hammerhart. Er soll seinen Sohn Isaak opfern. Ich habe mit dieser Geschichte ehrlich gesagt immer große Schwierigkeiten gehabt. Als Kind weniger, da war sie mir irgendwie einfach so vertraut und Abraham hat geglaubt und alles gut. Aber wenn man sich das mal im Detail vorstellt, dann ist sie richtig hart. Sie fordert von Abraham alles. Man kann das eigentlich nicht mehr nur Vertrauen nennen. Es ist die völlige Auslieferung Gott gegenüber. Er liefert sich Gott völlig aus. Er muss eine Entscheidung treffen. Entweder völlige Auslieferung oder Abschied von Gott. Jetzt gibt es eigentlich nur noch eins oder null. Es geht nicht anders. Aber Abraham bleibt und er gehorcht. Er zeigt völliges Vertrauen in Gott. Und das war ja bei seinem Aufbruch in Haran oder aus Ur über Haran da. Und dann ist es ein Stück verloren gegangen, zwischendrin immer wieder, weder in Ägypten noch bei der Zeugung von Ismael noch bei Abimelech konnte er dieses Vertrauen aufbringen. Aber jetzt und mit dem Bestehen dieser schweren Prüfung kommt Abraham auf seiner Glaubenswanderung mit Gott zum Ziel. Isaak muss nicht geopfert werden. Er wird die Verheißung des großen Volkes, das Gott aus Abraham machen wird, weitertragen. Abraham selbst erlebt das nicht mehr. Er erlebt nicht mehr die sichere Stadt im verheißenen Land. Das liegt jetzt alles noch weit außerhalb seiner Lebenszeit in großer Ferne, aber das ist gar nicht entscheidend. Nicht der Ort, nicht die irdische Stadt, auch nicht Beersheba oder Moria, wo Isaak geopfert werden sollte, und nicht mal das spätere und heutige Land Israel, sondern die himmlische Stadt ist letzten Endes zur Heimat von Abraham geworden. Und sie ist das Ziel für alle, die wie Abraham Gott völlig vertrauen. Das war von Anfang an Gottes Plan. Das finde ich bemerkenswert, dass über diese klaren regionalen Zuweisungen schon etwas vorhergegeben wird, was später in einem viel umfassenderen Sinn in Erfüllung geht. Das war Gottes Plan, die himmlische Stadt. Und deshalb sei wie Abraham bereit, in dieser Welt ein Fremder zu bleiben, weil Gottes Nähe immer mehr zu deiner Heimat wird. Das ist das Entscheidende in unserem Leben. Das soll so sein. Gott selbst soll unsere Heimat sein. Und sie soll es auf ewig bleiben. Es gibt die himmlische Stadt. Es gibt das himmlische Bürgerrecht. Dort gehören wir als Leute, die glauben wie Abraham, hin. Und wenn wir im Glauben auf dieses Ziel schauen, dann können wir auch im engeren Umkreis neue Schritte wagen. Schritte mit Gott, auch hier in Winterbach, in Ippenschied, in Rehbach, in Daubach, in Allenfeld, Sobernheim, Bockenau, ich hoffe, ich habe nicht noch ein Dorf vergessen, wo wir alle herkommen. Dahlberg, ja, es gibt die Kraft für den nächsten Schritt ins Unbekannte. Vielleicht ist es auch ein Schritt in deinem Leben mit einem Ortswechsel, wie damals für Abraham von Ur nach Kanaan. Vielleicht ist es aber auch ein Schritt auf andere Menschen zu, ein Schritt auf unbekannte Menschen zu, wie Abraham das auch immer wieder erlebt hat, bei Abimelech. Vielleicht auch ein Schritt zurück, weil du zu weit gegangen bist, so wie in Ägypten damals oder auch bei Abimelech. Vielleicht ist es aber auch ein Schritt, der bei dir noch aussteht, ein Schritt, dich Gott völlig auszuliefern, so wie Abraham das tat bei Isaak. Wenn du mit Gott gehst, dann bleibst du in jedem Fall beweglich und du gehst immer in die richtige Richtung. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass unser Leben vor dir liegt wie ein offenes Buch und dass du Ziele für uns hast, die wir oft nicht selber sehen. Aber ein großes Ziel hast du auf jeden Fall, dass wir bei dir sein sollen, jetzt und in Ewigkeit. Danke dafür, dass du ein Gott bist, der da ist. Amen.